Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
die Journalistin Bascha Mika ist heute bei uns. Frau Mika, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Hallo.
Guten Tag.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Die Kämpfe im Osten der Ukraine, sie gehen weiter. Russland meldet Geländegewinne. Die Ukraine gibt Rückschläge zu, berichtet aber auch von erfolgreichen Abwehrversuchen. Das ist jetzt der 94. Tag dieser großen russischen Offensive, dieses großen russischen Krieges in der Ukraine. Und es scheint immer undurchsichtiger zu werden, gerade auch im Osten. Wir haben ja lange davon, haben ja lange gedacht, die Ukraine schafft es standzuhalten. Jetzt gibt es Berichte, die scheinen auf etwas anderes hinzudeuten. Wie informieren Sie sich über diese so komplexe Lage eigentlich?
Ich denke, wir als Journalistinnen versuchen natürlich so viele wie mögliche Quellen mitzubekommen. Und das heißt für mich, ich fange morgens, das ist jetzt nicht gelogen, sondern wirklich mit dem Deutschlandfunk an und mit dem Deutschlandfunk Kultur und mit dem Morgenmagazin und dann natürlich alle möglichen Blätter- und Nachrichtenseiten. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich dadurch auch ein Bild insgesamt verschaffen könnte. Und zumal, wenn man militärstrategisch vielleicht nicht ganz so fit sind und wir müssen ja nicht so tun, als wären wir jetzt nun alle Experten für militärische Strategien.
Sind wir absolut nicht. Wir wollen trotzdem heute versuchen, ein Stück weit auch diesen Tag einzusortieren und eben auch die Berichte über russische Geländegewinne in der Ukraine einzusortieren. Wir haben gleich einen unserer Beobachter hier bei uns mit im Gespräch und wollen auch ein Stück weit diskutieren, was das eigentlich heißt, auch für deutsche Diskussionen rund um Verhandlungen, um Waffenstillstand, um einen Frieden, alles, was noch in so weiter Ferne liegt. All das machen wir hier in der kommenden Stunde. Bascha Mika ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Journalistin, wir sortieren zusammen diesen Tag, Frau Mika. Dazu gehören auch Berichte, dass das russische Militär weiter Fortschritte im Osten der Ukraine macht. Je nachdem, wen man fragt, wie man hinguckt, sind das große oder kleine Fortschritte. Das ist für uns alles sehr schwer zu überblicken in den Details. Ihr Eindruck nach 94 Tagen dieses russischen Krieges, wo stehen wir eigentlich gerade?
Also ich glaube, wir können auf jeden Fall beobachten, dass Russland eine andere Strategie verfolgt als noch zu Beginn des Krieges. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass Putin gehofft hat, er könnte das ganze Land in einem Handstreich einnehmen und mit diesem Widerstand natürlich nicht gerechnet hat und sich jetzt eben überlegt, so geht es nicht. Und jetzt versucht, sich regional zu konzentrieren und natürlich auf die Gebiete, wo er sowieso schon ein starkes Standbein hat, nämlich den Donbass. Und das bedeutet natürlich auch, dass das die Verhandlungen um einen Frieden oder zumindest erstmal einen Waffenstillstand tatsächlich erschwert, weil da werden natürlich Fakten geschaffen. Und ich frage mich, und das würde mich wirklich interessieren, vielleicht auch von Herrn Rother, der uns ja gleich zugeschaltet wird, ob das jetzt die Debatte um die Gebietszugeständnisse von ukrainischer Seite, ob die jetzt wieder aufflammen werden. Weil es gibt ja diesen Vorschlag von Henry Kissinger, dem ehemaligen US-Außenminister, der hat ja in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum vorgeschlagen, dass die Ukraine auf die Krim verzichten sollte. Und es gibt andere Überlegungen, auch in der amerikanischen Öffentlichkeit, dass die Ukraine Gebietszugeständnisse machen müsse, damit man zu einem Frieden überhaupt perspektivisch kommen könne. Und Selenskyj hat das natürlich kategorisch abgelehnt. Und ich frage mich halt, wird diese Debatte jetzt verstärkt geführt?
Wir holen einfach Frederik Rother gleich mal dazu. Sie haben ihn angesprochen. Er ist einer unserer Kollegen hier im Deutschlandfunk Kultur, der seit 3 Monaten genau beobachtet, was in der Ukraine passiert. Herr Rother, wie nehmen Sie das wahr mit den Eindrücken der letzten Tage? Gibt es da neue Diskussionsgrundlagen?
Also wenn ich das richtig verfolgt habe, auch in den ukrainischen Medien kam dieser Vorschlag von Henry Kissinger nicht so gut an. Das fiel schon auf. Ich meine, das ist natürlich auch in der Ukraine wahrgenommen worden. Die Ukraine war ja auch präsent auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Aber das sind Vorschläge, die möchte man da eigentlich aktuell nicht hören. Das Land ist im Krieg. Es hatte zuletzt immer wieder Erfolge zu vermelden. Jetzt gibt es auch durchaus Rückschläge im Donbass. aber die Rhetorik ist noch nicht so, als wäre man bereit, die Kämpfe aufzugeben, zumal sich das Bild ja auch durchaus wieder wenden kann, Stichwort westliche Waffenlieferungen, weitere westliche Waffenlieferungen, sodass ich den Eindruck habe, jetzt wird weiter gekämpft. Natürlich kann man früher oder später reden und da gibt es eben verschiedene Vorschläge, über was man reden soll. Es gibt Vorschläge, dass man über die komplette Ukraine reden soll, also auch die Gebiete, die 2014 und fortfolgend schon besetzt wurden oder eben nur über die Gebiete, die seit dem 24. Februar erobert wurden. Da gibt es auch Unterschiede in der ukrainischen Debatte, aber das ist aktuell nicht der primäre Punkt. Der primäre Punkt ist, dass weiter gekämpft werden soll, weil man eben auf Erfolge hofft.
Wie sind denn die aktuellen Entwicklungen im Osten? Ich habe es schon gesagt, das ist für uns hier sehr unübersichtlich, das in irgendeiner Form bewerten zu können.
Also der Donbass, die Ostukraine, die Regionen Luhansk und Donetsk, da finden gerade die meisten Kämpfe statt. Das ist die Analyse von Experten. Das deckt sich auch mit den Berichten der Nachrichtenagenturen der lokalen Medien. Ja, und dort ist Russland langsam, aber doch stetig, kann man sagen, auf dem Vormarsch, dank Artillerieangriffen, Luftangriffen, teilweise auch mit Bodentruppen. Ja, und besonders im Fokus die letzten Tage eben zwei Städte, wir haben es oft gehört, Liman und Severodonetsk. Liman, das sind jetzt russische Angaben, ganz frisch von heute Vormittag, sei jetzt unter kompletter Kontrolle. Das ist eine Kleinstadt im Gebiet Donetsk, aber strategisch wichtig, weil man von dort auf weitere Städte wie Slawiansk und Kramatorsk vorrücken kann. Und die müsste man einnehmen, wenn man das Gebiet Donetsk weiter erobern möchte. Das ist ja ein zentrales Ziel der russischen Seite. Die ukrainische Seite hat die Einnahme von Liman im Prinzip bestätigt, nur noch nicht die komplette Übernahme. Ja, und dann gibt es noch Severodonetsk, die letzte noch nicht eingenommene Großstadt im angrenzenden Gebiet, im Gebiet Luhansk. Die ist seit Tagen unter russischem Beschuss. Große Teile seien zerstört oder beschädigt, der Staat sagt, die ukrainische Seite. Es wird von vielen toten Zivilisten berichtet. Das ist nicht unabhängig überprüfbar, also die Details, aber bestätigt ist das russische Vorrücken auf Severodonetsk. Und es ist auch durchaus möglich, dass sich die militärische Schlinge da weiter zuzieht in den nächsten Tagen.
Haben Sie denn den Eindruck, Herr Rother, dass die russische Seite wirklich alles reinschmeißt, was sie zurzeit in Verfügung hat an militärischer Kraft, um zumindest sich den Donbass zu sichern?
Also das ist ja ein zentrales Kriegsziel. Das ist bekannt, dass man diese beiden Regionen oder Oblaste Luhansk und Donetsk erobern möchte. Ob es die gesamten militärischen Fähigkeiten sind, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man auch auf die Analysen schaut, die verfügbar sind von Militärexperten, dann wird schon deutlich, dass das russische Aufgebot stark ist. Also es ist von vielen Tausenden Soldaten
die Rede. 10.000 russischen Soldaten sollen da sein.
Ja, durchaus liest man diese Zahl. Auch von viel Feuerkraft, vor allem Artillerie, aber eben auch Unterstützung aus der Luft. Und das ist ja das, was der russischen Armee offenbar auch das Vorrücken in diesem breiten, flachen Gebiet ermöglicht, sodass zumindest davon auszugehen ist, auch wenn ich jetzt keine Details nennen kann, dass die russische militärische Feuerkraft dort sehr stark ist, ja.
Aber das würde ja bedeuten, ich gebe die Frage vielleicht zuerst mal an Bascha Mika, dass ein Verhandlungsspielraum oder ein Korridor für Verhandlungen gerade nicht existiert, weil Russland versucht gerade zumindest, was auch immer die russischen Militärziele nun sind, aber zumindest regional Fakten zu schaffen.
So sieht es tatsächlich aus und es sieht ja auch so aus, als hätten sie damit Erfolg. Und auch der Chefverhandler der Ukraine hat ja jetzt in den Tagen gesagt, dass er eben nicht an eine friedliche Lösung glaubt und Russland sich nur mit Gewalt stoppen lasse. Also es gibt von überhaupt keine Zeichen dafür, dass irgendeine Seite zum Einlenken bereit wäre und überhaupt nur über einen Waffenstillstand zu reden, obwohl ja die Gespräche im Hintergrund offenbar ja immer weiterlaufen.
Und sie waren aber anscheinend wurden schon mal intensiver geführt in den ersten Wochen des Krieges. Herr Rother, inwieweit gibt es denn momentan überhaupt offizielle Gespräche?
Also ganz genau wissen wir das nicht, weil ja manches auch auf eher verdeckten Kanälen stattfindet. Aber die Äußerungen aus Moskau und Kiew, die waren in der letzten Zeit sehr zurückhaltend und de facto wurden die Gespräche zumindest für den aktuellen Moment für beendet erklärt von beiden Seiten. Die Vorwürfe hat man sich natürlich gegenseitig gemacht, aber zumindest haben beide Seiten im Grundsatz bestätigt, dass man gerade nicht spricht. Dennoch gibt es zumindest von der ukrainischen Seite Gesprächsbereitschaft. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat immer wieder gesagt und betont, dass er bereit sei, mit Putin, dem russischen Präsidenten, zu reden. Der wiederum oder sein Sprecher vielmehr, Putins Sprecher, sagt, das sei nicht ausgeschlossen, aber es müsse etwas geben, was man unterschreiben könne, also etwas, worüber man sprechen könne. Und dadurch sind die Hürden natürlich aus russischer Sicht dann doch recht hoch. Und aktuell, das muss man auch sagen, ist das wirklich eher eine theoretische Möglichkeit, so meinem Eindruck nach, denn aktuell wird gekämpft, beide Seiten hoffen auf Gewinne und auf Erfolge, jetzt auch unter anderem im Donbass, sodass zurzeit eher weniger von Verhandlungen die Rede ist. Das fällt schon auf.
Aber wissen Sie, was ich daran besonders brutal finde? Wenn, also da sterben Menschen, das ist ein ganz realer Krieg, da geht es um Verzweiflung, da geht es um Flucht, um Vergewaltigungen und so weiter und so weiter. All die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir aus dem Ausland, obwohl wir so nah dran gucken, manchmal auf diese militärstrategischen Fragen gucken, wie von oben, wissen Sie, wie frühere Schlachtordnungen, die man irgendwo nachstellen kann und nachlesen kann, wo das aussieht, als wäre es, ja, als hätten da überhaupt keine realen Menschen mehr was miteinander zu tun, sondern als könnte man das Ganze tatsächlich wie auf dem Schachbrett hin und her schieben und dann bekämpfen sich die einen und erobern die anderen. Und das finde ich so eine dermaßen zynische Vorstellung von dem, was da passiert.
Wobei man da vielleicht noch ergänzen muss, dass uns ja hier aus der Ferne nicht so viel anderes übrig bleibt, dass das ja vielleicht auch ein Versuch ist, damit zurechtzukommen, was da passiert in diesem beschränkten Ausmaß, wie es uns überhaupt möglich ist.
Ja, aber dennoch, also zu sagen, ja, das ist ganz klar, die Russen versuchen jetzt den Donbass zu erobern, um Fakten zu schaffen für mögliche spätere Verhandlungen. Mir schnürt sich da immer alles zusammen, obwohl ich mich natürlich genau an diesen Gedankenspielen auch beteilige. Und dennoch wird es von dem menschlichen Schicksal durch diese Überlegung so ein ganzes Stück weit weggeschoben.
Herr Rother, wie machen Sie das? Sie beobachten das jetzt seit 3 Monaten.
Ja, also natürlich hilft die Distanz sie hilft dabei, einen etwas nüchterneren Blick zu behalten auf die Lage, denn uns geht es ja auch um die militärischen Verschiebungen, um die Analysen, um die Einordnungen, was dieses und jenes jetzt auch politisch bedeutet. Aber natürlich ist es wichtig, auch auf die konkreten Folgen dieses Krieges zu schauen, dass eben die Städte in der Ostukraine, die jetzt so umkämpft sind, zumindest nach ukrainischen Angaben, teilweise wirklich stark zerstört sind. Und die Ukraine hat vor kurzem auch Angaben gemacht, dass sie jeden Tag, Selenskyj sagte, dass 50 bis 100 Soldaten circa verliere. Das ist eine Zahl, die lange auch überhaupt nicht publik war und jetzt doch bei vielen auch hängen geblieben ist, weil sie eben das Leid dieses Krieges auch nochmal ganz konkret macht. Von daher, es sind tatsächlich 2 Ebenen, die aber untrennbar miteinander verbunden sind.
Frederik Rother beobachtet für uns diesen russischen Krieg in der Ukraine seit 3 Monaten. Bascha Mika ist heute Mittag hier bei uns zu Gast in Deutschlandfunk Kultur, um über dieses Thema zu sprechen, aber auch über andere Themen, die diesen Tag heute definieren. Bascha Mika, sie ist Journalistin und Katholikin, aber ausgetreten aus der Kirche.
Genau, eine abtrünnige Katholikin.
Man wird die Kirche trotzdem, man bekommt sie nicht aus sich raus.
Einmal Katholische, immer Katholische, das prägt. Und ich muss auch dazu sagen, damit kein falscher Eindruck entsteht, ich bin als Kind wirklich sehr streng katholisch in Polen erzogen worden, hauptsächlich von meinen Großeltern. Das war sozusagen ihre Mission, weniger von meinen Eltern. Und den moralischen Kompass, den ich dadurch aber bekommen habe, den möchte ich wirklich nicht missen. Dafür bin ich ausgesprochen dankbar.
Und da ist es dann ein guter Zeitpunkt, um über den moralischen Kompass der katholischen Kirche zu sprechen. Es ist ja gerade Katholikentag in Stuttgart. Schon seit Mittwoch wird über alle großen Fragen der Kirche diskutiert, aber auch über alle großen Fragen der Gesellschaft. Und auch die Kirche hat sich ja positioniert in der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine im Rahmen des russischen Krieges dort. Wie stehen Sie dazu?
Also ich finde die Haltung, zumal der Bischöfe, ich rede jetzt nicht von den Laien, obwohl der Katholikentag ja eine Laienveranstaltung ist, aber die katholischen Bischöfe haben sich ganz klar positioniert zur Lieferung von Waffen, auch von schweren Waffen, und haben damit genauso wenig ein Problem, wie sie ein Problem damit haben, dass ein riesiges Sondervermögen in die Aufrüstung der Bundeswehr gesteckt wird.
Stört Sie das?
Ja, mich stört das, und zwar nicht, weil ich der Kirche nicht absolut zugestehe, dass auch sie sagt, die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Selbstverständlich. Aber ich erwarte eigentlich von der Kirche, dass sie ihren Schwerpunkt woanders setzt, dass sie tatsächlich überlegt, wie geht es denn weiter? Was gibt es für Möglichkeiten, um tatsächlich irgendwann mal zu einem Frieden zu kommen? Gibt es Möglichkeiten der Versöhnung? Das ist für mich sehr viel stärker der Auftrag der Kirche. Und es gibt eben auch in der katholischen Kirche eine ganze Reihe Laien und nicht nur die sehr Friedensbewegten, die das den Bischöfen auch durchaus übel nehmen, dass die sich so eindeutig positionieren und dabei natürlich auch, was wir eigentlich nur von den Protestanten kennen, so wunderbar staatsnah gerieren.
Wunderbar staatsnah, das ist Ihr Eindruck, auch Ihr Eindruck?
Ja, durchaus. Also mit diesem Statement, also der unterscheidet sich kaum von dem von Scholz. Und Scholz ist ja dort auch aufgetreten und bekam auch Applaus für seine Positionen. Und man hat sozusagen die Friedensbewegung innerhalb der katholischen Kirche, die hat mir nicht so richtig an Scholz rangelassen.
Wie schauen Sie dann, Frau Mika, auf die Kirchen, die ja noch viel direkter in diesen Krieg involviert sind? Die russisch-orthodoxe Kirche, ja zum Beispiel, wo der Patriarch ein quasi religiöser Anhänger von Wladimir Putin ist. Da ist ja die Kirche quasi Teil des Kriegsgeschehens.
Ja, Kirill von der russisch-orthodoxen Kirche spielt eine absolut ungute, hässliche und brutale Rolle, weil er eben alles unterstützt, was Putin mit seinem Angriffskrieg und mit seiner menschenverachtenden Politik macht. Und deswegen gibt es eben auch den Streit in der Ukraine, denn es ist so, dass die russisch-orthodoxe Kirche eben einen ganz starken Anteil an Gläubigen hat im Land. Gleichzeitig gibt es aber seit einiger Zeit, das ist ein Zusammenschluss von zwei anderen Kirchen, die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Und der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill, der sitzt eben in Moskau. Und dann fragten sich natürlich die Ukrainer, jetzt kommen russische Soldaten hin, die ermorden unsere Leute, die zerstören unsere Kirchen. Und dann sollen wir für Kirill beten, der in Moskau hockt und das Ganze unterstützt. Deswegen laufen ganz viele Gläubige eben zur ukrainisch-orthodoxen Kirche über. Und das gibt im Land eine richtige Spaltung, einen richtigen Religionskrieg. Die russisch-orthodoxe Kirche exkommuniziert quasi Priester, die sich, also russisch-orthodoxe Priester, die sich jetzt der ukrainischen Kirche anschließen, versuchen, die Kirchen zu schließen für die ukrainisch-orthodoxen Gläubigen. Aber das sind ja nicht die einzigen, die in den Krieg involviert sind. Also was mich zum Beispiel auch erschüttert hat, weil wir über den Katholikentag sprachen, der katholische Bischof im Großerzbistum Kiew, der sagt zum Beispiel auch solche Sachen wie, wir führen hier einen Kampf gegen das Böse muss gestoppt und vernichtet werden. Vernichtet werden.
Damit meint er Russland und die russische Armee.
Ich meine, wenn er wenigstens gesagt hätte, wir kämpfen gegen die russischen Soldaten, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der das Grauen in der Ukraine versteht. Aber er redet hier vom Bösen. Wer ist denn das Böse? Das Böse sind Menschen und das können in diesem Fall, müssen das sozusagen, sind das alle Russen und Russinnen, die dafür, die für als Böses herhalten müssen und vernichtet werden müssen. Und da bleibt mir schon ein bisschen die Luft weg. Es ist schlimm genug, wenn Politiker so reden, aber wenn Kirchenleute so reden, so kollektiv alle Menschen in Geiselhaft nehmen, die auch eine irgendeinen russischen Hintergrund haben und die sollen dann vernichtet werden?
Bascha Mika heute Mittag mit Fragen zum Glauben tatsächlich. Auch das muss sie ja auch als gläubige Person bedrücken, wenn dieser Krieg eine quasi religiöse Komponente bekommen kann.
Also ich bin sicherlich keine gläubige Person im üblichen Kirchenverständnis, aber ich glaube durchaus an sehr viel, nämlich an Menschenrechte und an Menschenwürde und dafür, dass es einfach Kräfte geben muss in den Gesellschaften, die dafür eintreten und wenn so jemand wie dieser katholische Bischof oder auch wie die orthodoxen Christen teilweise und vor allen Dingen auch deren Führungsspitze auftreten, dann glaube ich, sie haben ihren Jesus nicht verstanden.
Frau Mika, Sie haben am Mittwoch einen Preis verliehen in Stuttgart, und zwar an Maria Kolesnikova. Das ist eine berühmte, kann man sagen, eine bekannte Frau aus Belarus, die sich dort gegen das Regime, gegen die Diktatur von Alexander Lukaschenko stellt. Am gleichen Tag hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auch den Karlspreis verliehen, unter anderem auch an Maria Kolesnikova, außerdem an Svetlana Tichanowskaja und an Veronika Tsepkalo. Drei prominente Frauen aus Belarus, das hier hat die Bundesaußenministerin gesagt.
Was euren Kampf für mich so besonders stark macht und warum er so viele andere Menschen motiviert hat, ist, dass ihr ihn nicht ausgesucht habt. Ihr, eine IT-Managerin, eine Musikerin, eine Hausfrau. Und vielleicht genau aus diesem Grund, weil ihr eben nicht Politik, nicht Macht um jeden Preis für euch wolltet, genau deswegen wart und seid ihr so stark.
Sie haben den Preis verliehen, den Stuttgarter Friedenspreis 2021, im letzten Jahr schon vergeben, für den Verein Die Anstifter an Maria Kolesnikova. Was ist das für eine Frau?
Eine großartige Frau, aber nur um so eine kleine Korrektur. Ich habe die Laudatio gehalten.
Ja.
Also ich glaube, ich dürfte mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich den Preis verliehen habe, sondern das war wirklich die Anstifter, diese Stiftung, die jedes Jahr einen Friedenspreis vergeben. Und Maria Kolesnikova ist wirklich großartig. Also das Regime in Belarus wollte diese Frauen loswerden, weil sie waren eben die Anführerin der Proteste 2020. Und sie haben einen ganz anderen Ton gefunden als die Männer, die vorher die Anführer waren. Sie sind ja sozusagen als Vertreterinnen von drei prominenten Männern, die alle verhaftet wurden, aufgetreten und haben diese Bewegung angeführt wie Popstars. Aber ich meine das jetzt ganz positiv. Und sie haben auch eine andere, sehr viel empathischere Botschaft gehabt. Und sie haben eben, das ist ja bei Annalena Baerbock auch deutlich geworden, immer versucht, die Frauen zu ermutigen. Und das Regime hat dann versucht, sie loszuwerden. Zwei wurden tatsächlich abgeschoben. Aber Maria Kolesnikova, also die Musikerin, die stand an der Grenze zur Ukraine mit dem belarussischen KGB. Sie hat ihren Pass zerrissen und hat gesagt, ich gehe nicht. Dann wurde ihr gedroht, man würde sie umbringen, man würde ihre Leiche zerstückeln. Sie wurde in Untersuchungshaft gesteckt und dann eben für 11 Jahre verurteilt. Und diese Frau hätte sich in Sicherheit bringen können. Und das ist so ein Mut, so eine Überzeugung, und dabei zeigt sie gleichzeitig noch im Gerichtssaal, hat sie auch schon vorher immer bei den Protesten gemacht, mit ihren Fingern ein Herz. Also mit anderen Worten, sie will deutlich machen, es ist ein gewaltfreier Protest, den ich hier mache, und dafür steht sie ein. Und ich glaube, sie ist wirklich eine der Heldinnen, die wir zurzeit haben. Sie bietet Lukaschenko die Stirn, und dieser Kerl, dieser Diktator, der konnte sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, dass er mal eine Frau als so eine Gegnerin hat.
Man muss aber sagen, das Schicksal dieser Heldin droht auch ein Stück weit hier in Vergessenheit zu geraten, wenn es nicht zum Beispiel Preise geben würde, wie den, auf den sie gerade die Laudatio, auch für den sie die Laudatio gehalten haben. Das muss man schon leider so festhalten, wie es ist.
Ja, aber ich finde ja solche Preise ausgesprochen wichtig, denn sie haben ja unterschiedliche Funktionen. Also zum einen sind sie eine Ermutigung für diejenigen, die die Preise bekommen, ganz klar. Und auch Maria Kolesnikova wird im Gefängnis erfahren, oder hat sie sicherlich schon erfahren, denn der Preis war ja schon fürs letzte Jahr vergeben, dass sie ausgezeichnet wird, dass sie geehrt wird. Dann ist es natürlich auch wichtig für die Öffentlichkeit, dass diese Menschen und ihr Kampf für Menschenrechte und Freiheitsrechte nicht verloren geht. Ein dritter Punkt kommt hinzu, dass wenn solche Menschen geehrt werden, weiß die Öffentlichkeit auch, sie haben ein seriöses Renommee. Das heißt, wenn es dabei auch um Spenden geht, weiß man, wohin man seine Spenden geben kann, ohne dass die irgendwie verloren gehen. Und der letzte Punkt ist, dass es ja eine ganze Reihe Preise gibt, die dotiert sind und dass solche Menschen in der Regel ihr Preisgeld auch für ihren politischen Kampf wieder investieren. Also viele gute Gründe, solche Preise zu vergeben.
Trotzdem muss man schauen, dass sie sozusagen nicht zu einer, und verstehen Sie mich nicht falsch, zu einer Routine werden. Wir verleihen diesen Menschen Preise. Wir halten sie damit in Erinnerung, wir halten sie damit wach, aber wir bleiben dann eben auch auf diesem Level. Das ist ja schon eine Gefahr, die dadurch entstehen kann?
Durchaus. Also wir können uns ja nicht freikaufen, indem wir Preise vergeben und solche Menschen ehren. Also ich meine, dass die Ukraine den Eurovision Song Contest gewinnt, das wussten alle vorher. Ja. Sowas finde ich eigentlich ein bisschen albern, weil das die Musik, um die es da eigentlich gehen sollte, naja, ist nicht ganz so mein Geschmack. Aber nein, es geht nicht um Freikaufen. Wir können natürlich nicht dabei stehen bleiben, einfach Preise zu vergeben. Und trotzdem finde ich das wichtig, weil damit positionieren sich ja diejenigen, die die Preise ausloben. Aber es ist eben auch eine Position in der Öffentlichkeit und das finde ich einfach toll.
Pascha Mika, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Mika, heute ist die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet zu ihrem China-Besuch. Es ist der letzte Tag. Sie ist die erste Menschenrechtskommissarin seit 17 Jahren und gleichzeitig zu ihrem Besuch haben internationale Medien die sogenannten Xinjiang Police Files veröffentlicht, die belegen mit Fotos und mit Dokumenten, wie China die Uiguren dort systematisch unterdrückt. Alles, was wir eigentlich schon gewusst haben, geahnt haben, jetzt ist es belegt. Der Titel dazu, Deutschlands furchtbarer Partner, wie wir uns Peking ausgeliefert haben. Muss die Bundesregierung hier auch eine Zeitenwende einleiten im Umgang mit China?
Das tut sie ja tatsächlich gerade. Ich hätte es kaum für möglich gehalten, aber Habeck hat zum Beispiel VW Zugeständnisse verweigert, weil VW wollte für seine Investitionen genau in dieser chinesischen Region die Unterstützung der Bundesregierung haben, weil die Bundesregierung sichert ja ganz viele Investitionen im Ausland ab. Und dann hat Habeck gesagt, nein, macht er nicht. Und zwar genau wegen der problematischen Menschenrechtslage, wegen der Uiguren. Man weiß nicht, wie ist das denn mit der Zwangsarbeit, die diese Menschen leisten müssen? Wissen alle VW-Manager, ob nicht doch in ihrem Werk solche Leute an irgendeiner Stelle arbeiten?
Wollen Sie es wissen?
Die sollen sich gefälligst darum kümmern, was sie da tun. Ich meine, das finde ich ja auch großartig. Der BDI-Chef sagte eben im Zusammenhang mit der Diskussion um China und dass man den Handel mit China begrenzen müsste wegen der Menschenrechtsverletzung. Da sagt der Kerl doch glatt, das sei doch Aufgabe der Politik, sich um Menschenrechte zu kümmern, aber man solle doch die Industrie bitteschön davon verschonen. Und das mit den Lieferketten sei ja auch schließlich nicht so einfach und dafür könne die Industrie insgesamt auch keine Verantwortung übernehmen, höchstens das einzelne Unternehmen. Also das ist schon eine ausgesprochen zynische Haltung. Also wird eigentlich an manchen Stellen nur noch übertroffen vom Zynismus im Sport.
Wir haben aber natürlich, Sport ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion in der Zusammenarbeit mit China. Wir haben natürlich jetzt im Rahmen des russischen Krieges in der Ukraine ganz viel darüber gesprochen, wie wir uns unabhängiger von Ländern machen sollen. China ist ein extrem wichtiger Exportmarkt, nicht nur für VW, auch für große Teile der deutschen Industrie. Und wir müssen aber ein neues Verhältnis trotzdem schaffen. Es gibt ja zum Beispiel auch einen Vorschlag, der heute im Spiegel mitbeschrieben wurde, ist, dass man vielleicht eben auch chinesische Politikerinnen und Politiker auf Sanktionslisten setzt.
Das kann man durchaus tun und natürlich ist das eine schwierige Debatte, zumal angesichts des Krieges in der Ukraine und all der Sanktionen, die damit verbunden sind. Das würde, glaube ich, niemand bestreiten und ich glaube auch ganz normale Menschen hier im Land, denen wird natürlich auch ein bisschen Angst und Bange, wenn es um Fragen von Öl- und Gaslieferungen geht. Und natürlich hängen auch hierzulande Arbeitsplätze davon ab, ob nun deutsche Unternehmen weiter exportieren können in Länder und weiter enge Handelsbeziehungen mit Schweinesystemen haben. Aber ich glaube, man muss einfach sagen, so geht es nicht weiter. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil wir uns dann in eine Abhängigkeit von China begeben, wo wir möglicherweise, wenn China Taiwan überfällt, genauso dastehen wie gegenüber Russland mit den Gas- und Öllieferungen, dass wir sagen, aufgrund dieses Krieges müssen wir alle Verbindungen kappen, haben uns aber sozusagen in eine Form von Abhängigkeit begeben, wo wir wahnsinnige Schwierigkeiten hätten, da plötzlich einen Schlussstrich zu ziehen. Also das muss man mitbedenken. Aber das ist ja nur die wirtschaftliche Seite. Es geht schon darum, zu versuchen, weltweit Menschenrechtsstandards durchzusetzen. Und da kann sich die Industrie nicht einfach rausziehen. Und da können wir uns auch alle nicht aus der Verantwortung nehmen, selbst wenn das für uns Einbußen bedeutet.
Pashamika, über die Bedeutung der Beziehung zu China auf der einen Seite, aber auch über Verantwortung, die auch wir tragen. Zum Beispiel, wenn wir eben darüber reden, dass China systematisch Millionen von Menschen unterdrückt. Frau Mika, zu dieser Woche gehört auch das schreckliche Massaker an 19 Kindern und 2 Erwachsenen in einer Schule in Texas, in den Vereinigten Staaten. Und man muss festhalten, das Land verfällt wie immer in seine üblichen Routinen. Die Waffenlobby trifft sich trotzdem zu ihrer jährlichen Versammlung und Donald Trump, der ehemalige Präsident, hat dort gestern gesprochen und hat gesagt, wir brauchen eigentlich noch mehr Waffen.
The existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law-abiding citizens.
Das Böse in der Welt ist kein Grund, Menschen Waffen wegzunehmen. Wir brauchen eher Waffen. Die Existenz des Bösen ist eher einer der besten Gründe, gesetzestreue Bürger zu bewaffnen. Darüber kann man sich empören. Das klingt aus unserer Sicht auch tatsächlich katastrophal. Man muss aber festhalten, tatsächlich, alle Umfragen zeigen es, knapp die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner unterstützen das. Und da muss man aus meiner Sicht immer wieder festhalten, das ist ein Stück weit Amerika, was wir überhaupt nicht verstehen können.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also mich irritiert das völlig und auch, was Sie eingangs sagten, dieses ritualisierte Trauern, wenn Kinder umkommen. Ich meine, man muss sich das mal überlegen, dass im Jahr 45.000 AmerikanerInnen durch Schusswaffen umkommen, darunter ganz viele Kinder und Jugendliche. Dass dieses Land für diese Opfer keine Empathie aufbringt. Also, und das geht ja auch über die Opfer von Schusswaffen hinaus. Amerika ist für mich eine teilweise so brutalisierte Gesellschaft, weil sie eben so viele Tote in Kauf nehmen. Dieses Land hatte über 1 Million Corona-Tote bisher. Und ein ganz großer Teil, also mindestens ein Drittel, sagen Experten, hätte verhindert werden können, wenn die Regierung anders gehandelt hätte. Sie haben mehr als 100.000 Drogentote im Jahr und dagegen wird nichts getan. Also ist, an dieser Stelle ist diese Gesellschaft so von so einer erschreckenden Gleichgültigkeit und das, was mit den Waffen passiert, zeigt sich daran nochmal ganz besonders deutlich. Da fehlt einfach der politische Wille und Sie sagen es, man müsste sich natürlich auch gegen einen Teil der Bevölkerung positionieren.
Es ist ein Freiheitsgedanke, der uns total fremd ist, der aber tatsächlich vielen Menschen, wir haben in dieser Woche mit einem Professor für amerikanische Kulturgeschichte gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur, der für viele Menschen Teil ihrer Identität ist tatsächlich. Die sind auch, niemand sagt, dass es niemand, oder andersrum gesagt, alle Menschen trauern über das, was da passiert ist. Aber sie ziehen völlig unterschiedliche Schlüsse daraus. Und ja, man muss da sagen, es gibt quasi, ja, wie in vielen Belangen auch, da quasi zwei Länder in einem.
Ja, aber was ist das für eine Freiheit auf Kosten von toten Kindern? Was ist diese Freiheit denn wert? Und was ist das für eine Tradition, auf die ich mich beziehe? Also mit Verlaub, zivilisatorische Prozesse bedeuten, dass man sich wenn es denn nötig ist, von seinen Traditionen trennt. Wenn das nicht so wäre, wären wir Frauen heute weltweit immer noch so unterdrückt wie vor Jahrzehnten, sind es ja in vielen Ländern immer noch, dann würden heute Kolonialmächte immer noch in andere Länder einfallen, die Bevölkerung massakrieren, alle Bodenschätze ausbeuten und niemand würde was sagen.
Aber das
war,
heißt,
war auch mal gute
das
Tradition.
Das heißt, Frau Mika, Sie glauben, es heißt ja immer, das Land ist in dieser Hinsicht nicht reformierbar und es ist quasi für die Vereinigten Staaten schon zu spät, weil diese Kräfte nicht mehr aufzuhalten sind. Daran glauben Sie nicht?
Nein, überhaupt nicht. Alles, was Menschen gemacht ist, kann auch von Menschen wieder verändert werden. Und genau darum geht es. Und man kann natürlich auch ein Bewusstsein verändern. Und wenn es die alten weißen Männer in den USA nicht tun, denn die Frauen in den USA bewaffnen sich hauptsächlich aus Angst, die Kerle bewaffnen sich, weil sie es geil finden. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und natürlich kann man ein Bewusstsein verändern. Und ich setze da ganz stark auf die jungen Menschen. Die haben nach einigen Massakern, vor allen Dingen an Schulen, auch demonstriert und haben gesagt, eure alten Traditionen, die interessieren uns nicht. Es ist unser Leben und unsere Zukunft. Und man muss doch eine Tradition so anpassen, dass sie zukunftsfähig ist. Und so ist dieses Land nicht zukunftsfähig. Und es geht einfach an solchen Stellen mit menschlichem Leben um, was mich wirklich erschüttert. Aber auf der anderen Seite, denn es sind ja hauptsächlich die Republikaner, die ganze Waffenlobby und diese Ideologie unterstützen. Und gleichzeitig sind natürlich die Konservativen und die Republikaner die allerersten, die bei Abtreibung schreien, wir müssen Leben schützen. Entschuldigung, die Lebenden nicht schützen, aber das ungeborene Leben immer?
Das sind nochmal eindrückliche Worte von Bascha Mika, der Journalistin, heute hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur über ein Land, was wir oft nur schwer durchschauen können. Frau Mika, danke für diese Einschätzung und für die ganzen Einordnungen dieser Ereignisse der Woche, aber auch dieses Tages heute Mittag hier bei uns im Programm.
Es war schön, hier zu sein.